einfach unwiderstehlich. Der New Adult Podcast von Löwe Intens.
Hallo, herzlich willkommen schon zur zweiten Folge des Löwe Intens Podcast. Einfach unwiderstehlich. Ja, und heute mit dabei sind wieder die liebe Kira Groh, Caroline Wahl und ich, ja, Michelle Schrenk. Und wir reden in diesem Podcast über unsere New Adult Reihen, die wir nämlich für Löwe Intens schreiben durften. Und heute reden wir wieder über ein paar so Themen, was uns so beim Schreiben bewegt hat, Schreiberlebnisse. Wir reden über Songauswahl oder Illustrationen. Also fangen wir doch gleich mal an. Und zwar, es gibt ja immer viele Dinge, die zu einem Buch dazugehören. Verschiedene Erlebnisse, Musik und die Illustrationen eben, wie wir gerade schon besprochen haben. Und wir haben gedacht, wir reden jetzt mal, wie wir so ans Schreiben herantreten. Plotten wir oder kommt alles so immer aus dem Bauch heraus oder ist ein grober Plan da? Und ja, wie ist es denn bei dir eigentlich so, Kira? Schreibst du dann komplett nach Plot oder entwickelt sich da auch mal was einfach so beim Buch?
Also ich bin keine große Plotterin. Im Laufe der Jahre musste man ja, sag ich mal, sich so ein bisschen professionalisieren, wenn man mit dem Verlag zusammenarbeitet und vorab immer mal ein Exposé schreiben oder auch ein Buch pitchen. Dadurch hat sich das so ein bisschen ergeben, dass ich wenigstens vorab ein ausführliches Exposé zu meinen Projekten schreibe. Früher habe ich wirklich komplett die erste Idee gehabt und dann losgelegt, wobei Idee bei mir immer schon so grob hieß, dass ich wusste, wie es Anfang, Wendepunkt und Ende von der Geschichte. Wie gesagt, jetzt schreibe ich lange Exposés, also so 7-8 Seiten. Und dann lege ich los. Aber ich schreibe mir keinen Kapitelplan. Das machen ja manche auch, dass sie wirklich genau wissen, was kommt in welchem Kapitel vor. Und dann kann es schon mal sein, dass man dann ein bisschen woanders abbiegt als ursprünglich geplant. Aber so der grobe Plot, der im Exposé festgehalten wurde, die Themen, die im Exposé festgehalten wurden, den bleibe ich dann schon treu. Und ihr, Plotterinnen oder Bauchgefühl?
Ich glaube, da gibt es sogar so einen Fachbegriff. Penzer und Plotter, ja, habe ich mal gelesen. Der Penzer und der Plotter. Aber bei mir persönlich ist es abhängig von dem Genre. Also in der Fantasy kann man, glaube ich, gar nicht ohne Plotten auskommen. Das wäre sehr utopisch, das zu probieren, weil man sich sehr schnell verliert und sehr schnell in Sackgassen schreibt. Aber jetzt im New Adult Genre finde ich, dass sehr viel auch von der Dynamik zwischen den Figuren lebt und auch so eine Szenenentwicklung. Und ich finde, man entwickelt sich auch viel mit den Figuren mit und lernt sie auch während des Schreibens intensiv kennen. Und dadurch ergeben sich dann ganz neue Plotpunkte. Also bei mir ist es so, dass ich in New Adult immer ungefähr weiß, also die Figuren anlege, weiß, wer sie sind, was sie bewegt, beschäftigt und wo sie ungefähr hinkommen sollen. Und dann entwickelt sich das eigentlich während des Schreibens, also die einzelnen Szenen mehr oder weniger. Ich habe bei allen Bänden der Vielleicht-Reihe nur den groben Plotplan und es hat bisher eigentlich ganz gut funktioniert. Also es war von der Lektoratsarbeit jetzt nicht so, dass ich alles umschmeißen musste, aber ich habe mich natürlich auch mit meiner Lektorin dann abgestimmt. Genau, und bei dir, Michelle?
Also, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, oder Kira, klar, wenn man dann beim Verlag auch ein bisschen schreibt, ich glaube, dann ist auch natürlich, man bietet ja auch mit dem Agenten, wenn man zusammenarbeitet hat, seine Exposés und so an. So einen groben Plan habe ich schon auch immer und versuche mich da auch dran zu halten. Also beim Fantasy genau, da ist es nämlich wirklich so, ich glaube, das ist wirklich richtig schwierig, weil wenn da die Welt ist und es so ganz unterschiedlich, dann ist es schon echt schwer, ohne eine Struktur ein bisschen drin zu haben. Jetzt bei meiner Reihe war es jetzt schon so, dass ich auch einen groben Plotter natürlich hatte und sich Kapitel dazwischen dann wieder entwickeln können, auch mal ein bisschen anders. Aber natürlich will man so bei diesem Ablaufplan auf jeden Fall bleiben. Und ich muss mich oft immer mal so ermahnen, weil kennt ihr das vielleicht auch, wenn man dann in so einer Szene ist und auf einmal denkt man sich so, das wäre aber auch irgendwie cool. Also das wäre auch, und dann muss man sich schon manchmal auch sagen, ja, nee, aber jetzt bleib dabei, sonst schreibst du vielleicht wirklich dann irgendwo nach links, rechts und dann weißt du nicht mehr. Und ich lasse mich da ganz oft so ein bisschen verführen, ich weiß nicht. Und dann muss ich mich schon selber manchmal auch ein bisschen schimpfen, dass man sagt, eigentlich ist es doch so jetzt auch schön und stimmig und jetzt fang nicht an, wieder so um die Ecke zu denken und du könntest ja auch noch da lang gehen. Weil dann fängt man wieder an, alles umzuwerfen und dann ja, da muss ich mich immer selber ein bisschen schimpfen auch, sage ich jetzt mal.
Ja, man muss sich halt hinterfragen, ist das jetzt wirklich besser als das, was ich ursprünglich geplant hatte? Aber ich fand das gut, was du gesagt hast, Caro, dass sich einfach viel über die Charaktere und über die Figuren ergibt. Das kann ich, also das teile ich komplett. Wenn man die gut anlegt oder wenn man ein gutes Gefühl für die hat, dann kann man die so ein bisschen machen lassen. Die kriegen das dann schon hin. Also man weiß, wo die, gerade die Hauptfiguren oder die Erzähler auch, wo die am Anfang der Geschichte stehen und wo die am Ende hinkommen sollen, also welche geistige Entwicklung die machen sollen, welche Weiterentwicklung die durchlaufen sollen, dann kriegt man es ganz gut hin, finde ich. Ja, und Fantasy habe ich mich noch nie dran versucht, wahrscheinlich, weil ich dann plotten müsste.
Das sind dann diese Konflikte, ne, von der Hauptperson. Wenn man es wirklich weiß, dann geht's irgendwie schon. Dann weiß man, okay, kann sich immer wieder wegen da zurückführen und so erinnern, so gehört sich das dann irgendwie und dann entwickeln die sich ganz schön. Ja, aber habt ihr dann auch mal so den Moment jetzt auch bei der Reihe gehabt, beim Schreiben, wo ihr gesagt, oh, gerade weiß ich irgendwie trotzdem, obwohl ich alles gut angelegt habe, komme ich jetzt an einen Punkt, wo ich auch mal nicht mehr weiter weiß? Oder ging das trotzdem alles ganz gut bisher so, ja, durch? Also seid ihr gut im Schreibfluss geblieben sozusagen?
Also ich muss zugeben, wenn ich so feststecke, dann hat es meistens relativ wenig mit dem Buch selbst zu tun, sondern dann muss ich mir meistens eingestehen, dass ich keinen Bock habe. Oder dass irgendwelche äußeren Faktoren gerade dazu führen, dass ich nicht so den Drive habe, mich ans Manuskript zu setzen. Man hört ja immer ganz viel von Schreibblockaden oder so in der Art. Ich glaube, in den meisten Fällen sind Schreibblockaden wirklich irgendwelche Probleme, die man gerade mit sich selbst hat oder in seinem Leben hat, was auch vollkommen okay ist, wenn gerade außerhalb irgendwas nicht stimmt, dann kann man sich mal nicht darauf konzentrieren. Aber bei mir persönlich ist es zumindest so, dass eigentlich geht's schon irgendwie weiter. Klar, manchmal muss man im Text dann ein bisschen zurückgehen und vielleicht irgendwas ändern, nochmal durchlesen. Und dann komme ich eigentlich immer ganz gut wieder rein.
Ja, da kann ich dir hundertprozentig zustimmen. Also letztendlich, ja, ich sag auch immer, Schreibblockaden gibt's nicht wirklich. Und ich glaube nicht wirklich an Schreibblockaden. Ich denke, dann ist es entweder ein Plotproblem oder ein innerliches Problem von mir. Das sind immer diese zwei Punkte, also wie du gerade gesagt hast, Kira. Und wenn es ein Plotproblem ist, also worauf Michelle ja hinaus wollte, dann hat die Figur meistens irgendwas gemacht, was eigentlich nicht zur Figur passt. Also ich muss dann so ein bisschen suchen und die Stelle nochmal anschauen und schauen, was eigentlich passiert ist, warum ich dieses Gefühl habe, da nicht weiterschreiben zu können. Und dann, wie du sagst, Kira, auch nochmal in den Text gehen und vielleicht nochmal löschen und nochmal an einer anderen Stelle ansetzen. Aber es ist eigentlich, ich glaube, dadurch, dass es das 10. oder 11. Buch ist, was ich jetzt schreibe, passiert das sehr selten. Das war vorher oder früher viel extremer und auch wirklich so, dass ich komplette Kapitel löschen musste oder weil es einfach nicht gepasst hat. Aber ich frage mich eben bei jedem Kapitel, was ist Ziel des Kapitels? Welche neue Informationen sollen die LeserInnen erhalten oder wir? Oder was brauchst du jetzt, um die Handlung voranzutreiben? Und dadurch ergibt sich das eigentlich, dass ich keine Leerlaufkapitel habe oder Kapitel, wo irgendwie was nicht zusammenpasst. Es kann sein, dass ich mal was zusammenkürze oder so, aber eigentlich habe ich das selten, Schreibblockade.
Aber macht ihr das dann, weil du gerade sagst, ganze Kapitel hast du früher gelöscht, macht ihr es so, dass ihr erst einfach mal runterschreibt und dann guckt, also jetzt mal vorausgesetzt, es läuft alles gut und ihr habt kein Plotproblem, schreibt ihr dann einfach runter und dann lest ihr es euch nochmal durch, weil ich empfinde das als für mich, für meine Arbeit besser, wenn ich einfach erstmal runterschreibe, selbst wenn ich währenddessen schon merke, da hat die Figur jetzt vielleicht nicht 100% true to character gehandelt, aber dann merke ich mir die Stelle und wichtiger ist erstmal runterschreiben bei mir.
Also ich mache das auch oft einfach, dass ich so es laufen lasse, weil ich gerade so ein gutes Gefühl habe, auch wenn ich manchmal merke, okay, vielleicht muss ich dann das ein oder andere noch ein bisschen anpassen. Aber mir hilft es auch dann extrem. Manchmal bekomme ich auch gerade dann dadurch diese Lösung, wo ich das Gefühl habe, da hakt es jetzt ein bisschen. Und dann unterm Schreiben beantwortet sich dann diese Frage oder es löst sich eben dieses Gefühl, dass man sagt, ja, irgendwie macht es jetzt Sinn. Und dann gleiche ich halt wieder an, setze mir einen Kommentar oder so, dass ich dann oben noch ein bisschen anpassen muss. Ja, also so ist das bei mir. Und Caro, wie ist es bei dir?
Eigentlich genau dasselbe. Also ich lasse auch immer laufen, weil ich gemerkt habe, dass dann, also wenn ich dann anfange, ins Klein-Klein zu gehen, man kann sich ja auch irgendwie so ein bisschen verkünsteln. Also ich habe das Gefühl, ich nehme dann jeden Satz einzeln auseinander und schaue mir alles ganz genau an und dann verliere ich effektiv einfach Zeit. Und diese Zeit, die habe ich irgendwie auch nicht. Also lieber sich die Stelle irgendwie nochmal merken und anschauen und dann nochmal drüber gehen. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr jetzt einen neuen Tag startet mit dem Schreiben, ob ihr dann auch nochmal das Geschriebene von gestern wirklich anschaut und nochmal drüber geht und dann weitermacht. Also, dass es so ein Kleinlektorat ist, bevor es weitergeht, oder ob ihr wirklich schreibt, also komplett einfach weiterschreibt, oder überarbeitet ihr das dann?
Also ich lese mir meistens den Vortag nochmal durch oder auch, je nachdem wie viel es war, die letzten Absätze auf jeden Fall. Und wenn da jetzt wirklich ein grober Schnitzer drin ist, dann korrigiere ich den, oder so ein Rechtschreibfehler oder sowas, der mir entgegenspringt, dann korrigiere ich den. Aber sonst nutze ich dieses Durchlesen eher, um wieder in den Flow zu kommen.
Also manchmal ist es bei mir so, wenn ich richtig, richtig vertieft bin in der Geschichte, dann stoppe ich auch an so dem Punkt, wo ich mir dann denke, oh mein Gott, ich freue mich jetzt schon richtig, morgen weiterzumachen. So, ich bin total drin. Und aber manchmal ist es auch so, dann hacke ich auch wirklich gleich rein und denke mir so, kurz will ich irgendwie weitermachen, weil ich weiß es noch, wo ich bin. Und dann ansonsten lese ich natürlich dann auch, manchmal will man ja dann auch nochmal so dieses Feeling wieder aufgreifen und so. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich bei mir. Aber ja, da komme ich jetzt gleich noch zu einem Punkt, was mich jetzt auch interessieren würde, wie vertieft man auch in eine Geschichte sein kann. Habt ihr das auch manchmal, dass ihr dann so gefangen seid in der Geschichte, dass ihr irgendwie so, man vergisst ja teilweise schon alles um sich herum, oder man hat so Szenen, wo man total weiß, da habe ich mich so und so dann auch gefühlt beim Schreiben, oder ich glaube, ich habe sogar neulich mal auch gesehen, Kira, so man weint auch manchmal selber, oder Caro, man fühlt dann so mit den Personen mit, dass man diese Emotion so richtig auch gut natürlich transportieren kann, wollen wir ja auch, wenn wir schreiben, ist ja klar, aber manchmal ist es ja ein bisschen mehr und manchmal weniger, wie ist es da so bei euch?
Ich habe tatsächlich noch nie über mich selbst geweint, muss ich zugeben, aber ich lache regelmäßig über mich selbst. Das klingt immer so nach Eigenlob, aber manchmal ertappe ich mich dann wirklich dabei, dass ich irgendwas lese, was ich am Vortag oder so geschrieben habe, und dann muss ich lachen und denke mir so, haha, ich bin lustig. Ja. Aber wenn man selber nicht mal lustig finden würde oder schön finden würde, wie sollen es dann andere schön finden? Aber das mit dem Weinen ist mir noch nie passiert. Aber ich bin trotzdem manchmal schon echt tief drin. Man merkt es dann natürlich, wenn die Zeit so vergangen ist und man hat nicht auf die Uhr geschaut. Und ich bin auch so eine Nachteule, was das Schreiben angeht. Ich schreibe am liebsten nachts. Und ja, derzeit habe ich ja ein kleines Baby. Da geht's nicht mehr ganz so gut. Aber früher habe ich mich dann manchmal dabei erwischt, dass es auf einmal schon wieder hell wurde und die ganze Nacht war vorbei, so am Wochenende. Und da entstehen dann meistens wirklich die besten Szenen, weil man so komplett abgetaucht war und in der Welt gelebt hat.
Also ich stimme dir da hundertprozentig zu. Ich habe immer das Gefühl, wenn die äußeren Einflüsse am wenigsten sind, also wenn von außen irgendwie nichts kommen kann, keine Push-Up-Nachricht, weil alles schläft oder sonstiges.
Niemand ist auf Instagram online.
Oh, es gibt keine Neuigkeiten oder sonst was, sondern man ist einfach wirklich in dieser Geschichte drin. Also ich kann extrem gut schreiben, wenn ich bei meiner Oma bin, in Litauen auf dem Land. Also da ist gefühlt gar nichts. Die wohnt in so einem Strebergarten, da ist wirklich nichts. Da sind diese Blumen, und wenn ich da bin und da schreibe, das funktioniert irgendwie am besten. Also ich verstehe auch, es gibt ja so Autoren, die haben irgendwie so Schreibkabüffe. Von der Klassenkameradin, der Vater, der hatte in der Gartenlaube irgendwie sein Schreibzimmer und wirklich alles komplett sich so ausgestattet, wie er das gebraucht hat.
Das war doch bei Romy Hausmann, oder? Dieser Krimi-Autorin, die hat doch einen Krimi geschrieben. Der Böse hat jemanden in der Hütte im Wald festgehalten, und ich habe ein Interview gelesen, dass sie das tatsächlich auch in einer Hütte im Wald geschrieben hat. Und ich weiß überhaupt nicht, wie sie das hinbekommen hat, ohne sich da jedes Mal einzunässen.
Ja, so wird es mir wahrscheinlich auch gehen, aber wie du sagst, wenn dann so alles still ist und man die inneren Gedanken irgendwie am lautesten hört, das ist eigentlich ein schöner Moment, um also wirklich die besten Szenen zu schreiben. Ich habe auch das Gefühl, das klappt dann bei mir am besten. Ich habe auch von einem Fantasy-Buch bei mir, als dann eine Figur gestorben ist, das hatte ich auch in einer Nacht geschrieben. Das waren dann auch 40 Seiten oder so, und da habe ich dann durchgeweint eigentlich. Also das war dann irgendwie ganz schlimm, aber es war trotzdem auch irgendwie so schön. Also danach war es vorbei, aber es war eine tolle Nachtszene zum Schreiben. Deswegen vielleicht auch an der Stelle meine Frage an euch mit Musik, ob euch das dann auch in den Emotionen unterstützt. Also wenn ihr eure Playlist irgendwie so zusammenstellt, ob das dann euch so ein bisschen unterstützt in dieser Emotionsfindung, wenn ihr jetzt gerade, ich ich weiß nicht, Kira, jetzt du zwischen Windeln wechseln und dann doch nochmal eine Schreibszene, wo sich die Protagonisten küssen müssen oder so.
Das war super seltsam. Ich hatte das jetzt ja wirklich, ne? Also ich habe den Großteil vom Buch geschrieben, da war das Baby noch im Bauch. Aber jetzt musste ich im Lektorat eine Sexszene ergänzen und nebendran hat irgendwie das Baby geschlafen und ich musste zwischendurch kurz stillen gehen. Es war irgendwie total absurd, ich weiß auch nicht, es war ein total seltsamer Kontrast, aber... Naja, ich hoffe, es hat sich nicht niedergeschlagen. Ja, aber mit Musik ist bei mir ganz seltsam, weil ich höre super gerne Musik. Also wenn ich auch nicht schreibe, also einfach so zu Hause läuft eigentlich immer irgendwas. Und häufig höre ich dann die Musik, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen. Aber solange wirklich was läuft, was Gesang hat oder was sogar noch irgendwie so zum Tanzen oder so anregt, da bin ich meistens nicht so produktiv. Also ich höre dann vielleicht 2, 3 Songs, dann muss ich aber Pause machen oder ich mache irgendwie Pause, weil ich kurz vorm Schreibtisch weggehe und wenn ich mich wieder hinsetze, merke ich dann irgendwie nach einer Zeit, oh, ich habe die Musik gar nicht wieder angemacht, aber ich bin jetzt viel produktiver geworden. Also wenn dann irgendwas Instrumentales oder so ein Film-Soundtrack, Klaviermusik oder so, das kann ich nebenbei haben, aber wenn ich wirklich produktiv sein will, kann ich nicht so, ja, Popmusik, Musik mit Gesang irgendwie haben, das lenkt mich dann ab.
Ja, ist bei mir tatsächlich auch so, wenn ich jetzt wirklich gerade irgendwelche Szenen schreiben möchte und dann ist irgendwie Gesang oder irgendwas, dann bin ich eher dazu verleitet, dass ich irgendwie mitsinge oder mitdudle oder so. Aber es funktioniert, wenn ich jetzt den Text schon habe und dann so ein bisschen diese Stimmung haben möchte und ich überarbeite, dann kann ich das irgendwie schon gut durchaus dann haben, dass ich dann die Musik auch dazu dann höre und dann funktioniert es auch manchmal. Ich weiß gar nicht, was das dann mit dem Kopf manchmal ist. Dann höre ich auch oft mein Lied so, keine Ahnung, gefühlt 20 Mal in Dauerschleife, weil es mich gerade so schön in Stimmung irgendwie bringt und ich das so mag. Also wirklich meistens nur in der Bearbeitungsphase, wenn ich drüber gehe. Ansonsten lasse ich mich auch dann zu leicht ablenken einfach.
Aber das heißt, du hörst dann zum Beispiel, wenn die Szene in einem Club spielt, hörst du dann Clubmusik und wenn es romantisch ist, hörst du romantische Musik?
Ja, eher weniger. Eigentlich höre ich tatsächlich nur romantische Musik. Das ist so, ich glaube, mit Clubmusik, das würde mich dann eher immer so bisschen rausholen. Also eher so bei so Szenen, wo ich jetzt sage, ja, da muss ganz, ganz, ganz viel Gefühl zwischen den beiden sein. Dann kann ich mich da so schön so, wenn ich gerade so ein Lieblingslied habe, irgendwie dann auch höre ich es dann immer wieder. Und es passiert irgendwas Dramatisches und dann sitzt du da und dann, ja genau, traurig. Dann mache ich das schon, aber Clubmusik habe ich tatsächlich eigentlich noch nicht dazu gehört, aber von der Songauswahl oder so für die Playlist habe ich dann halt teilweise schon geguckt, so, ja, da könnten die das jetzt hören oder das würde jetzt super gut dazu passen und habe das dann danach immer so auch ein bisschen ausgewählt sozusagen.
Ja, das ist ein ganz gutes Stichwort. Wie habt ihr denn eure Playlists angelegt? Weil ich habe schon verschiedene Herangehensweisen mitbekommen und auch selber schon verschiedene Herangehensweisen gehabt. Sind eure Playlists die Songs, die ihr beim Schreiben gehört habt oder gehört habt, um in Stimmung zu kommen? Oder habt ihr die Playlists nach Beendigung des Buches angefangen und habt Songs ausgesucht, die irgendwie dazu passen, inhaltlich, von der Stimmung, vielleicht sogar von den Lyrics? Wie war da euer...
Das ist eine interessante Frage. Also ich habe, glaube ich, bisher noch nie eine Playlist hinterher angelegt, sondern es war eigentlich immer meine Schreibplaylist. Beziehungsweise ich habe schon davor so ein bisschen in die thematische Richtung geschaut. Also... Meine Arbeitstitel, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, von der Vielleicht-Reihe waren eigentlich vielleicht heute, vielleicht gestern, vielleicht morgen. Und ich hatte dann auch zum Beispiel dieses Lied Übermorgen von Mark Foster, hatte ich jetzt auch schon ausgewählt gehabt für eine Playlist. Oder jetzt kam ja das Lied von Vincent Weiss raus, vielleicht irgendwann, das passt richtig gut. Natürlich habe ich das jetzt für Band 3 genommen, weil das ja der Titel von Band 3 ist. Also ich schaue dann schon auch, dass es ein bisschen thematisch passt, aber... Gerade bei Vielleicht jetzt, Gabriela, da hatte ich viele brasilianische Songs. Ich habe mich ja durchaus auch inspirieren lassen. Wir waren auf einer brasilianischen Hochzeit in Curitiba und da habe ich dann auch nochmal nach der Song-Playlist gefragt, die auf der Hochzeit lief und habe dann nochmal 1, 2 Songs reingepackt. Also das immer davor. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Playlist hinterher angelegt und dann den Charakteren zugeschustert. Aber ich finde es eigentlich auch interessant, wenn es quasi wirklich die Playlist der Figuren ist. Ist ja auch ein interessanter Ansatz.
Also ich habe das jetzt tatsächlich ein bisschen so gemacht. weil mein persönlicher Musikgeschmack nicht zu jeder Figur passt. Also ich kann ja nicht jeder Figur meinen Musikgeschmack andichten in x Büchern, die man so schreibt. Und dann ist mein Musikgeschmack tatsächlich auch, glaube ich, nicht so massentauglich. Dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Habe dann Finn, also meinem männlichen Protagonisten in Band 1, bisschen meinen Musikgeschmack angedichtet. Dann konnte ich 2, 3 Songs in der Playlist ihm gebühren. Die kommen auch teilweise so im Text vor, dass er dann gerade dieses Lied hört oder von dem einen Musiker trägt er so ein Bandshirt, was mehrfach im Text auftaucht. Da musste natürlich von diesem Musiker was mit rein. Und habe immer mal wieder einen Song während des Schreibens reingeschoben in die Playlist und am Ende habe ich dann geschaut, nehme ich noch irgendwas mit rein, schmeiße ich irgendwas raus oder sortiere ich die Songs ein bisschen so, dass sie so zur Dramaturgie von der Geschichte passen. Da habe ich dann schon so ein bisschen drauf geguckt, aber weil es mir auch Spaß gemacht hat. Nicht, weil es so sein muss, ja.
Ja, das stimmt. Nee, ich habe das genauso, wie du gesagt hast, manchmal waren es irgendwelche Lieder, die eigentlich, keine Ahnung, es sind jetzt nicht so Mainstream gewesen, aber hat zum Buch gepasst und habe ich so ein bisschen verflochten, dass dann diejenigen das im Auto hören oder keine Ahnung, sich mal irgendwie die AirPods oder Kopfhörer halt irgendwo teilen und irgendwie gemeinsam mal die Musik irgendwie anhören. Ansonsten habe ich immer so, ja, diese Stimmung vom Buch bisschen aufgegriffen, beziehungsweise welche Lieder mich dabei so bewegt haben, war jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, keine Ahnung, irgendwie komischerweise kennt ihr das. In dem Moment habe ich oft auch Lieder gefunden, die habe ich vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber weil ich gerade so in dieser Stimmung war und irgendwie dieses Buch halt diese Thematik hatte, habe ich dann Lieder oft gefunden, auch von Künstlern, wo ich mir dachte, oh wie cool, das passt gerade richtig, richtig gut, aber kannte ich gar nicht so halt, ne? Ich weiß gar nicht, wie das dann immer oft zustande kam.
Ich hatte das auch, also Spotify ist ja auch richtig gut, einem dann Songs zu empfehlen, die so ähnlich sind. Und dann habe ich so ein paar neue Künstler auch entdeckt, weil ich nämlich auch wollte, dass in den Playlists ein bisschen mehr Frauen sind. Und tragischerweise ist in der Musik, die ich höre, sind Frauen grandios unterrepräsentiert. Und dann musste ich mich da so ein bisschen auf die Suche begeben. Und habe ich voll viele coole Künstlerinnen entdeckt. Und die Texte waren dann teilweise so, dass ich dachte, ey, Mädel, hast du mein Buch gelesen? Gruselig, aber umso besser hat es dann gepasst, ja.
Total, das denke ich mir dann auch so, okay, cool, das passt gerade richtig, richtig. Also dann macht es auch Spaß, bringt dann noch ein bisschen so die Stimmung noch mehr rüber. Ja, und wie ist es jetzt eigentlich, weil ihr habt jetzt gerade auch, Kira, du hast ja auch gesagt, ein Baby und ihr beide, wie schreibt ihr denn eigentlich immer oder wann schreibt ihr meistens? Klar, du hast jetzt gesagt, du schreibst gerne nachts, das ist ein bisschen schwieriger dann. Habt ihr jetzt so einen Plan im Moment, als ihr an der Reihe saßt, dass ihr sagt, okay, da ist immer meine Schreibzeit oder immer zeitfrei schaufeln so am meisten, also wo es halt irgendwo geht?
Also ich schreibe meistens vormittags und dann abends nochmal. Also es kommt aber eigentlich immer dann, wenn ich Zeit habe oder mir die Zeit freigeschaufelt habe. Das ist ein bisschen schwierig. Also es, ja, ich habe ja noch einen Halbtagsjob, 3 Vormittage die Woche. Und ansonsten, also an den Tagen, wo ich vormittags nicht arbeite, versuche ich dann auch nachmittags auch noch mitzunehmen. Also eigentlich immer, wenn ich Zeit habe. Was ich mir angewöhnt habe, ist auch, dass ich nicht am Wochenende schreibe, weil ich finde, da so ein bisschen, also man neigt dazu, wenn man Autorin ist, dass man, also dieses selbstständige Arbeiten, dieses selbst und ständig, das schwingt ja einfach schon mit, dass man immer arbeitet. Vor allem auch nachts und man hat irgendwie also auch kein Wochenende und dann, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ein bisschen schwierig. Also ich versuche wirklich Ferien, also Urlaub und Wochenende einzuhalten. Natürlich klappt das dann auch, wenn es dann Richtung Deadline geht und man Abgabe hat und so, dann klappt das natürlich oftmals nicht so gut. Und dann gibt's immer diese 3 Ausnahmewochen, wo man dann auch nachts wirklich komplett arbeitet oder so. Aber das beschränkt sich dann, wenn man dann 2, 3 Bücher im Jahr hat, dann auch wirklich auf ein Minimum. Aber man ja, ich finde, manchmal kratzt man dann schon an den leeren Batterien, wenn es dann Richtung Deadline geht.
Ja, also ich hatte ja, bis ich jetzt in Elternzeit gegangen bin, einen Vollzeitjob sogar noch, also bis Oktober letztes Jahr. Deswegen sind von mir bisher auch immer nur so maximal 1 Buch pro Jahr erschienen. Und jetzt, da das Baby da ist, hat das Baby so ein bisschen den Vollzeitjob ersetzt. Das heißt, meine Zeiten sind fast gleich geblieben gegenüber vorher. Also wenn ich vorher halt bis um 6, 7 gearbeitet habe im Hauptjob, bin ich jetzt halt tagsüber da mit dem Kind beschäftigt und dann, wenn er abends im Bett ist, ist Schreibzeit und so Nickerchen versucht man auch irgendwie zu nutzen. Aber es klappt schon alles irgendwie und ich empfinde es auch als die schöne Ablenkung. So, das Baby ist fürs Herz und das Schreiben ist dann fürs Hirn, wobei es natürlich auch fürs Herz ist. Und ja, von Caro könnte ich mir vielleicht ein bisschen eine Scheibe abschneiden, was Wochenende und Ferien angeht. Teilweise ist es aber auch so, dass ich dann einfach Lust habe, mich abends nochmal ranzusetzen. Deswegen empfindet man es in dem Moment nicht als Arbeit oder so, aber nach einer gewissen Zeit merkt man natürlich, es geht an die Reserve. Also vielleicht möchte ich das mal mit dem Wochenende ausprobieren, wie Caro das mal.
Ja, ich glaube auch, man sollte sich so diese Pausen auf jeden Fall mal gönnen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, wo jetzt meine Kinder noch klein waren. Da habe ich dann natürlich vermehrt nochmal am Wochenende geschrieben oder wenn sie halt dann geschlafen haben. Ich habe auch jede freie Minute dann dafür genutzt. Jetzt sind sie schon ein bisschen größer. Das ist natürlich dann immer der Ablauf, wirklich sobald die weg sind, Schule, Kindergarten, dann schreibe ich, mache mir bestimmte Tagesziele auch an Wörtern, die ich halt schaffen möchte oder für das Monat oder die Woche, weil dadurch, dass ich ja mehr im Self-Publishing schreibe und davon auch, also das mein Hauptding ist eigentlich von der Arbeit und ich teilweise 4 bis 5 Bücher im Jahr habe, habe ich halt dann immer mir das irgendwann so angeeignet, dass ich so nach einem Plan, obwohl ich halt auch eine Chaotin bin und dann geht's dann manchmal auch ein bisschen schwieriger, so, weil man ja auch mal, der Akku ist ja auch mal irgendwo ein bisschen leer. Aber ich finde es gut mit dem Wochenende. Meine Schwester hat es jetzt tatsächlich auch eingeführt, dass man sagt, man muss sich auch mal dann so, die macht jetzt immer handyfreien Sonntag zum Beispiel. Und ich mir denke, okay, aber ist gar nicht so doof wahrscheinlich halt, dass man sich da auch dran hält. Aber ist manchmal schwierig, gell? Man ist ja trotzdem immer oft so unter Strom. Und gerade wenn Deadlines sind, wie du schon sagst, dann muss man natürlich ein bisschen mehr. Aber ich glaube, so Pausen, die machen ja auch wieder ein bisschen kreativ dann, wenn man so ein bisschen wieder Ruhe findet, auch das ein oder andere Mal.
Aber jetzt, wenn du sagst, du machst irgendwie noch 4, 5 Self-Publishing-Projekte im Jahr, schreibst du die dann parallel? Also arbeitest du parallel an mehreren Projekten oder machst du eine Woche dies, eine Woche das oder kann dein Gehirn dann wirklich zweispurig fahren?
Ich habe wirklich tatsächlich dann schon, bin ich nur auf das eine Projekt konzentriert. Aber wenn ich jetzt im Self-Publishing zum Beispiel schreibe, dann weiß ich ja, ich lege ja all meine Deadlines und Termine mit allen drumherum alles selber fest und sage dann auch, okay, da muss das alles geplant sein und dann kommt das eine Buch und dann die nächste Idee, die ich dann halt gerne ausarbeiten möchte. Und jetzt auch natürlich, man ist ja, wenn man jetzt schreibt, egal ob im Self-Publishing oder für einen Verlag, dann bleibe ich auf jeden Fall immer konzentriert an einer Geschichte. Mir fällt es dann auch schwer, weil ich finde, wenn man dann zu sehr umswitcht, kennt ihr das, wenn man eine richtig coole Idee auf einmal hat und man denkt sich, oh Gott, das ist irgendwie cool, dann schreibe ich zumindest mal diesen Anfang oder diese Idee auf jeden Fall auf, speichere mir das ab und lege es mir ab und sage, okay, irgendwann mal gucken, was sich draus entwickelt. Aber dann verfolge ich das in dem Moment nicht weiter. Ich will dann nur diesen Gedanken einfach nicht verlieren, weil ich mir denke, oh nee, wenn ich jetzt mir das sage, ja, das merkst du dir, dann ist es weg.
Nein, man merkt es sich nicht, genau. Nee, kenne ich total. Also manchmal muss man sich da dann auch bremsen, dass man nicht mit dem nächsten Projekt loslegt. Weil so gern man irgendwie alles macht, eine neue Idee anfangen ist immer spannender, als bei einem alten Projekt Lektorat zu machen. Aber ich kann das auch nicht. Also ich habe ja jetzt gerade Lektorat von Band 1 hinter mir und habe dafür auch das Schreiben an Band 2 für die komplette Zeit pausiert. Also ich habe mir noch irgendwie gedacht, ja, du machst halt irgendwie abends Lektorat und vormittags eine Stunde am neuen Projekt. Aber das geht nicht. Vielleicht bin ich zu alt oder sowas. Ich muss da die Projekte irgendwie getrennt halten, damit dann nicht die Themen sich vermischen oder dass dann nicht irgendwie die Figur im falschen Buch auftaucht
ja,
oder so.
Ja, ich muss das auch. Ich muss das schon irgendwie so ein bisschen trennen, weil, also wie gesagt, man bleibt ja dann, also bei mir ist es auch so, dass wir, aber ich bin ja schon so alt.
Nein, wir sind alle ganz, ganz jung.
Ja, stimmt. Deswegen, ja. Also wie ist bei dir, Caro? Oder geht es bei dir? Oder brauchst du auch da immer ein bisschen, bleibst du denn lieber bei einem?
Also ich bleibe tatsächlich am liebsten bei einem Projekt. Allerdings dadurch, also ich weiß nicht, ob du das kennst, Michelle, weil Kira schreibt ja kein Fantasy, aber immer wenn ich irgendwie gerade an New Adult oder ein Liebesroman oder Jugendbuch schreibe, das realistisch ist, dann ruft mich die Fantasy, dann wird es immer so lauter in mir und dann habe ich so eine Sehnsucht nach dem anderen Genre und andersrum genauso. Also wenn ich jetzt in so einer super komplexen Fantasy-Welt stecke und da gerade diese epische Die-Welt-geht-unter-Schlacht schreibe, denke ich mir, oh, jetzt einfach nur so ein Liebesroman wäre eigentlich auch nicht schlecht. Also, und dann kommen komischerweise, also immer wenn ich in dem einen Projekt stecke, die Idee zu dem anderen Genre, und das funktioniert dann eigentlich auch ganz gut, dass ich dann so schnipselmäßig irgendwie was aufschreibe und, wie du gesagt hast, so diese kurze Idee und einfach so diesen Drang nachgebe und das dann kurz aufschreibe und dann irgendwann anders raushole und daran weiter bastle oder eben nicht. Also das, da, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich will gar nicht wissen, wie viele Anfänge und Schnipselideen und keine Ahnung, was in irgendeiner virtuellen Schublade verrotten. Das ist dann meistens so, bis man die dann irgendwie wieder ausgräbt. Das dauert.
Aber jetzt wisst ihr, wie so bei Sarah J. Maas oder so, so super hotte Szenen dazwischendurch sind. Die hat dann wahrscheinlich Sehnsucht, ein anderes Genre zu schreiben und bastelt es dann einfach an rein.
Ah, guter Punkt.
Es funktioniert andersrum nur nicht so gut, wenn im New Adult Buch auf einmal dann die Fantasy-Gestalten auftauchen.
Wäre auch mal lustig. Nee, bei mir ist auch so, also das ist immer wirklich, wenn man dann gerade da dabei ist, denke ich, oh, das wäre jetzt aber auch schön. Dann schweift es so ein bisschen ab, ne? Oder da kriegt man irgendwelche Ideen, die dann gar nichts damit zu tun haben. Aber ja, ich halte es dann auch immer fest auf jeden Fall. Und wer weiß, was sich dann immer draus ergibt, denke ich mir so. Ja, genau, weil wir jetzt eben gerade beim Schreiben waren, Fantasy, New Adult, die Genres sozusagen. Was ist denn beim New Adult Büchern findet ihr jetzt anders als bei den bisherigen Büchern jetzt von euch zum Beispiel?
Meine Oma darf es nicht lesen. Der größte Unterschied.
Weil es so ein bisschen heißer dann auch ist, oder?
Ja. Also ich habe wirklich jetzt zum ersten Mal ausformulierte Erotik-Szenen in meinen Büchern drin. Also ich habe ja bisher geschrieben Jugendbücher und eben Liebesromane eher für... Ja, Erwachsene ist man ja auch eigentlich, wenn man New Adult liest, wie man immer so schön sagt, Frauenunterhaltung, obwohl ich diese Bezeichnung blöd finde, weil das natürlich nicht nur Frauen lesen. Da hatte ich das nie. Da war es ja bisher Usus, dass man dann die Tür zugemacht hat, wenn es ins Schlafzimmer ging, weil man sonst nämlich sofort in der Erotikabteilung gelandet ist. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne an dem Genre, dass man eben diese Sachen nicht aussparen muss und eben tiefgründige Themen dann auch mit so ein bisschen Prickeln verbinden kann, ohne dass man so ein bisschen in so eine Ecke geschoben wird, wie es früher mit dem Erotikgenre der Fall war, weil es ja einfach ganz normal ist und man führt eine Beziehung und macht es nicht. Und das war dann aber trotzdem vom Schreiben her neu. Ich habe natürlich schon ganz oft gelesen, aber als ich dann so davor saß, dachte ich schon so, boah, ja, das ist schon ganz schön schwer, dass man da irgendwie die Gratwanderung zwischen ja, schöner Stimmung und irgendwie genauen Beschreibungen irgendwie hinbekommt, ohne da zu, ja, nur beschreibend oder zu dirty zu werden. So meine Empfindung. Aber sonst fand ich es wirklich überhaupt nicht anders, als ein Jugendbuch schreiben oder als Erwachsenen Liebesroman zu schreiben. Gefühle sind irgendwie für alle gleich, finde ich. Klar, man hat ein bisschen andere Lebensumstände, wenn man jetzt 15, 20 oder 40 ist oder 30 ist. Aber die Gefühle sind am Ende des Tages alle gleich.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Obwohl ich bei mir bei den Liebesromanen tatsächlich nie abgeblendet habe. Also bei mir geht's wirklich tatsächlich schon immer, ging es auch in den Erwachsenenbüchern immer zur Sache. Aber jetzt haben die schon immer doch mindestens zweimal lief dann irgendwie schon immer was. Jetzt habe ich es, glaube ich, eher so ein bisschen, weil sie ja jünger sind, teilweise, dass ich da eher so auf die Gefühle ein bisschen anders eingegangen bin. Ja, jetzt in dem Fall auf jeden Fall war das für mich so dieser Unterschied, sage ich jetzt mal, dass es da halt ein bisschen immer so sich noch ein wenig länger aufgebaut hat und so als jetzt vielleicht in meinen erwachsenen Liebesromanen sozusagen. Und eben von den Thematiken, man hat in jedem Alter so seine Probleme, klar, aber wenn man jünger ist, hat man beschäftigen einen vielleicht noch andere Dinge so mit der Zukunft, als jetzt vielleicht in einem Erwachsenenbuch, wo es dann, wenn ich da geschrieben habe, dann ging es dann immer um bestimmte Themen, dann baue ich das immer so drumherum und da ist es natürlich verstärkt so dieses Erwachsenwerden, mit was setzt man sich auseinander, die Zukunft, was wünsche ich mir, ne? Und diese Ängste, die man da halt eben hat, dass man die ein bisschen anders verbaut, sage ich jetzt mal. Also das ist bei mir jetzt so gewesen, dass das der Unterschied jetzt, sage ich jetzt mal, war zu den anderen Büchern. Und bei dir, Caro, wie siehst du das?
Also eigentlich brauche ich gar nicht groß weiter ausführen, weil ihr jetzt alles genannt habt, was ich jetzt hätte nennen können. Ich glaube, auch noch dieses zum ersten Mal irgendwie was erleben, also dieses erste Mal von zu Hause weg sein. Also und dadurch ist es irgendwie was Besonderes und dadurch macht dieses Schreiben auch so Spaß, weil wenn man was zum ersten Mal erlebt, ist es automatisch, glaube ich, immer was Besonderes. Und dieses erste Mal, also es muss ja nicht das erste Mal im Bett sein, aber kann, muss ja nicht. Aber das ist halt irgendwie das, was das besonders macht. Also von zu Hause weg sein, erster vielleicht richtiger Freund oder erste richtige Beziehung. Ja, dieses von, ja, dann in der WG wohnen, selbstständig sein. Alles, was man dann halt so erleben kann, wenn man irgendwie von zu Hause weg ist. Genau. Deswegen, ihr habt das alles so schön verpackt.
Ja, apropos verpackt. Ah, okay. Es soll ja eigentlich auch um Illustration.
Die Michelle ist heute die Königin der Überleitung.
Weil wir haben ja alle richtig schöne Verpackungen für unsere Bücher auf jeden Fall bekommen, die sehr, sehr, sehr schön sind. Und bei dir, Caro, sehe ich auch immer natürlich diese schönen Illustrationen, die du jetzt hast. Und ja, wie war das jetzt, als ihr da die schönen Postkarten und so gesehen habt? Ja, ja, sag doch mal.
Also, ich wusste schon während des Schreibens, irgendwie will ich was Besonderes machen für das Buch. Und ich hatte dann mal geguckt, ich habe dann eine Illustratorin angeschrieben, die Tara Spruit heißt sie, und gefragt, ob sie da nicht was machen wollen würde. Also es hat geklappt mit einer Illustration, aber aus terminlichen Gründen hat es dann nicht geklappt für weitere Illustrationen fürs Buch. Und dann sind wir umgeschwenkt, weil Jana Runeck meine zweite, also was das zweite war, die waren beide meine erste Wahl sozusagen. Aber es ist also, es war so ein knappes, enges Kistchen und ich wusste, dass Jana halt für eine andere Autorin oder für zwei andere Autorinnen was geplant hat. Und dann dachte ich, wenn die Illustrationen von derselben Illustratorin gleichzeitig rauskommen, ist es vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Und ob man das vielleicht, dann wenn ich Tara nehme oder Tara nehme, dann gleicht sich das wieder aus. Aber dann hat sich das da wieder verworfen und dann hat es irgendwie alles geklappt. Aber ich persönlich, ich liebe Illustrationen. Ich fand das schon immer toll. Ich habe auch, als ich ein Kind war und da geschrieben habe, immer meine Figuren gezeichnet und immer meine Figuren oder Szenen gezeichnet. Also wenn man, ich habe jetzt hier auch noch einen Ordner voll mit den Charakteren, die ich mit 12, 13, 14, 15, 16 gemacht habe. Also das ist alles noch hier und das habe ich immer gemacht. Ich bin nur nicht so talentiert wie Julia Dippel zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr die Illustrationen von Julia Dippel kennt, wenn sie ihre eigenen Figuren illustriert. Das ist der absolute Wahnsinn. Also so ein Talent habe ich leider nicht. Das ist nicht vorzeigbar. Aber es hat gereicht, um meiner eigenen Fantasie irgendwie gerecht zu werden. Und deswegen, ich habe das immer schon gemacht und ich habe gedacht, also wenn ich irgendwann die Möglichkeit dazu habe, also möchte ich das auch haben für meine Bücher. Und letztendlich bin ich super happy und zufrieden damit, dass Löwe Intens dann auch gemeint hat, sie würden sich das oder könnten sich das gut vorstellen, eben auch da die Figuren illustrieren zu lassen als Goodie, weil das ja schon auch irgendwie was Besonderes ist. Wie ist es bei euch?
Ja, auf jeden Fall. Ich liebe das auch allgemein, wenn man, ich habe jetzt keine Illustrationen in dem Sinn, aber halt eine schöne Postkarte auch, natürlich die trotzdem kann man das sagen, dass es illustriert ist? Es ist halt eher so dieses
Gelettert.
Genau, ja, oder? Und das finde ich so, so schön. Da habe ich mich auch richtig gefreut, weil erstens ist es auch schön, wenn man als Leser, finde ich, was zum Buch dazu bekommt. Das macht einem einfach Freude. Ich mag das ja auch selber, wenn ich jetzt ein Buch mir kaufe oder besorge und man merkt dann diese Liebe, die dann dabei ist und dass man da irgendwie noch was Schönes zu dem Buch dazu bekommt. Das macht einfach, weiß ich nicht, das verbindet so ein bisschen. Und ich mag das halt total gern, auch mir dann so schöne Postkarten dann ja in mein Büro zu stellen und mir das anzugucken. Und natürlich vom eigenen Buch, es macht einen auch so glücklich, weil eine ganze Zeit lang ist es ja auch einfach so, man schreibt und es ist so noch nicht real. Und irgendwann, wenn du dann das Buch in der Hand hältst und noch diese Karten oder irgendwas dazu hast, dann ist es so, okay, krass, so, ne, jetzt, das habe ich jetzt gemacht, so, das ist schön und zusammen mit so einem tollen Verlag, der dann sich da so viel auch Herzblut herangeht und sagt, wir machen da so was Schönes auch für die Autoren. Ja, da freut man sich dann schon sehr. Habe ich mich auch mega gefreut, schon allein, wenn man nur die Entwürfe sieht halt, also deswegen ist bei dir bestimmt auch so, Kira, oder?
Ja, total. Also wir haben da ja auch recht früh schon drüber geredet mit dem Löwe Intens Team und konnten da auch so ein bisschen unsere eigenen Ideen mit reinbringen. Und bei mir war es lustigerweise so, dass halt die Figur von Band 3, Anouk, selber Illustratorin ist oder auf dem Weg dorthin. Sie zeichnet halt gerne. Und dann hatten wir die Idee, dass wir keine klassischen Charakterpostkarten oder Illustrationen machen, sondern dass wir sozusagen Postkarten beilegen, die so aussehen, als hätte Anouk sie gezeichnet. Also dass der das noch so ein bisschen weiter gesponnen wird, dass das Universum aus dem Buch. Deswegen taucht sozusagen die Illustration, die beiliegt, auch im Text mit auf. Also weil Anouk sie sozusagen gezeichnet haben soll. Und auf den Innenklappen haben wir jetzt auch gerade noch ein paar Illustrationen, sind wir gerade am Finalisieren. Das sind auch so Szenen, die im Buch auftauchen. Und das finde ich einfach so toll, wenn man irgendwas vor sich sieht, vor dem Lesen schon, und dann liest man in den Text rein und dann merkt man so, ah, das habe ich doch hier auf der Postkarte drauf oder das habe ich doch in der Innenklappe gesehen. Also wenn einfach die Welt von dem Buch nicht nur im Buch ist, sondern so ein bisschen vergrößert
wird. Ja, ich liebe das auch. Das macht es einfach auch so lebendig halt. Es ist dann wirklich so, als ob, ne, es ist ja ein Teil dann vom Buch irgendwie einfach so in dieser Realität, und das finde ich auch richtig, richtig schön. Ja, sehr cool. Haben wir uns alle auf jeden Fall gefreut, würde ich jetzt mal sagen. Ja, jetzt haben wir da heute richtig schöne Themen auf jeden Fall gehabt. Postkarten und Musik. Und jetzt haben wir aber auch ganz, ganz tolle und interessante Fragen noch bekommen, die wir natürlich gerne beantworten möchten. Eine der Fragen ist, was sind denn eure Must-Haves beim Schreiben? Ja, wie ist es denn da bei euch? Ich müsste jetzt gerade überlegen. Deswegen gebe ich gleich mal weiter an die Caro. Was brauchst du unbedingt beim Schreiben?
Ich brauche unbedingt meine Noise-Canceling-Kopfhörer. Also wir hatten es ja vorhin von Störungseinflüsse aus der Umwelt. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich die nicht habe und dann wirklich so, entweder lasse ich diese leichte Hintergrundmusik laufen. Ich weiß nicht, ob ihr die App kennt, Forest. Da kann man auch Urwaldregengeräusche laufen lassen. Ich finde, das ist super entspannend. Also das mache ich total oft, wenn es nicht die Playlist ist, von der wir vorhin auch schon geredet haben. Und ansonsten eigentlich ein Wasser oder Kaffee, also Cappuccino, das ist meistens Wasser, was daneben steht. Und manchmal auch oder meistens auch noch mein Notizbuch, wenn ich einzelne kleine Szenen irgendwie notiert habe oder irgendwie was, was ich noch zu beachten habe, dann liegt das auch noch daneben. Und ansonsten geht's los. Bei dir, Kira?
Ja, auch recht unspektakulär mit dem Computer. Wow, guter Tipp, ihr braucht einen Computer. Und sonst, nee, eigentlich nichts, außer was wir vorhin besprochen haben, Ruhe ist ganz gut, Nacht ist ja also mein Favorite, aber sonst erstaunlich unspektakulär.
Ja, bei mir auch, eigentlich Hauptsache Computer ist da, man hat irgendwie einen Platz, wo man ein bisschen seine Ruhe hat, und Kaffee brauche ich auch immer ganz, ganz viel. Und ich muss mir was zum Trinken hinstellen, weil teilweise ist es tatsächlich so, ich vergesse das einfach auch. Kennt ihr das, wenn man wirklich den ganzen Tag oder so viel schreibt? Also ich vergesse wirklich zu essen, ich vergesse dann zu trinken, und deswegen stelle ich mir dann auf jeden Fall immer was hin, weil wenn ich dann so konzentriert bin, dann vergesse ich oft das einfach. Trink nur Kaffee, den ich dann da halt stehen habe. So ungefähr.
Apropos viel schreiben, wie viele Wörter schreibt ihr denn am Tag, ist nämlich die zweite Frage, und dann kann ich dich ja gleich fragen, Michelle.
Kommt immer wirklich ganz, ganz, ganz drauf an, ich möchte schon immer so über 3000 am Tag auf jeden Fall schaffen, wenn es jetzt so normales Schreiben ist, aber es gab schon Tage, wenn ich richtig drin hänge, dann mache ich schon, versuche ich, es kommt drauf an, wenn ich einen ganzen Tag habe, auch mal 10 oder mehr zu schaffen, aber das ist natürlich nicht die Regel, sondern eher 3000 Wörter auf jeden Fall am besten mehr. Aber manchmal geht's dann besser, manchmal weniger. Aber das ist so dieses Tagesziel zumindest immer, das ich habe. Und wie ist es bei euch?
Anders.
Ich traue mich jetzt nicht mehr zu antworten.
Aber sowieso, ich glaube, dadurch, dass jetzt die Schule auch und so immer länger ist bei den Kindern auch und so, dann kann ich mir das halt immer so dann ein bisschen noch einteilen, wo natürlich früher die Kleinen dazwischen dann auch immer mal geschrien haben oder man muss dann irgendwas anders machen, dann ist man ja auch immer so, dass man sagt so, ja, jetzt muss man halt ums Baby auch kümmern, logischerweise, ja. Und dann hat man ja auch da, sind die Ziele, glaube ich, immer anders dann auch ein bisschen so gesteckt. Ich versuch's halt immer so zu sagen.
Ja, also man soll sich ja da auch gar nicht so vergleichen, ne? Jeder hat da so seinen eigenen Flow. Ich habe mir eigentlich immer so als Ziel, Ich schreibe ja mit der Software Scrivener. Da kann man so ein Tagesziel sich eingeben und dann ist es so ganz motivierend, weil man so einen Balken hat, der dann halt grün wird, wenn man die Zahl erreicht hat. Da gebe ich mir immer 1000 ein, also 1000 Wörter am Tag. Das ist für mich so die Zahl, das ist hoch genug, dass es für mich ein Ansporn ist, aber niedrig genug, damit ich es erreichen kann. Also genauso dazwischen, weil wenn man es jeden Tag verpasst, ist auch frustrierend, aber wenn man es easy schafft, ist es auch nicht motivierend. Und das war auch mein Wort soll, als ich noch gearbeitet habe. Und jetzt ist es mein Wort soll mit Baby und keine Ahnung, wie sich das dann entwickelt. Für mich ist, wenn ich so einen ganzen Tag Zeit habe, sind 2000 Wörter eine ganz gute Benchmark. Aber da muss ich mich dann schon echt anstrengen. Also mein Gehirn kann nicht mehr.
Also ich habe da überhaupt nichts hinzuzufügen, ist bei mir genau dasselbe. Also gleicher Wortzoll, aktuell sind es 1200, also man kann ja bei Scrivener auch eingeben, quasi wann ein Abgabetermin ist. Ich habe jetzt, glaube ich, für Band 3 den Abgabetermin 2,5 Wochen vorgesetzt, damit ich noch so einen kleinen Puffer habe und dann sind es aktuell die Arbeitstage abgezogen, die ich im Büro bin, ich glaube 1200 Wörter.
Und dann schaffst du es genau bis zu
dem. Genau. Ja, und was habt ihr denn für Tipps für Schreibanfänger zum Beispiel? Das ist nämlich auch noch eine der Fragen, die reingekommen ist.
Boah, das ist jetzt eine gute Frage, weil also ich finde es immer ein bisschen schwierig. Tipps für Schreibanfänger, das ist eigentlich eine sehr, sehr beliebte Frage, habe ich das Gefühl, auch häufig auf Lesungen und so. Aber mein Lieblingstipp ist eigentlich immer dran zu bleiben und auch mal ein Buch fertig zu schreiben. Also wirklich von Anfang bis Ende fertig zu schreiben, weil ich glaube, mit jedem geschriebenen Buch sammelt man einfach Erfahrungen. Und dieses Erfahrungen sammeln ist wichtig, um aus den eigenen Fehlern lernen zu können. Also das ist so das, was also mein größter Tipp ist. Vor allem auch nicht zu glauben, dass man oder nicht, also das geht immer anders, aber mal grundsätzlich davon auszugehen, dass man mit dem ersten fertig geschriebenen Buch direkt einen Verlagsplatz bekommt. Ich glaube, das ist ein bisschen utopisch. Kann natürlich funktionieren. Es gibt wunderbare Talente da draußen. Und ich glaube aber, dass man viel Erfahrung sammelt, wenn man einfach was zu Ende schreibt und das auch wirklich durchzieht. Weil das ist, also es ist immer einfach, einen Anfang zu schreiben. Ich finde, ein Mittelteil kann manchmal echt schwer sein und ein Schluss geht bei mir persönlich zum Beispiel wieder sehr einfach, weil dann so dieses Ziel vor Augen und man hat diesen großen, schweren Mittelteil irgendwie geschluckt und geschafft. Aber ja, das ist bei mir, also das ist mein größter Tipp irgendwie oder mein Top-Tipp. Wie ist es bei euch?
Also ich sag auch einfach immer schreiben, 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 weil nur so lernst du, du bist nicht perfekt. Einfach das laufen lassen, was man in sich drin hat, sage ich jetzt mal. Man kann alles dann immer noch bearbeiten, auf jeden Fall was fertig machen, den Mut nicht verlieren und den Glauben auch nicht oder sich zu sehr von den Zweifeln dann irgendwie beirren lassen, sondern einfach wirklich versuchen, dann tatsächlich, wie du ja auch gesagt hast, dran zu bleiben. Und wenn man wirklich das liebt, Geschichten zu erzählen und zu schreiben, dann wirklich auch sich hinzusetzen und einfach zu machen. Weil das Wichtigste ist ja trotzdem immer, dass man einfach dann was durchzieht und dann lernt man ja auch wirklich auch mit jedem Buch. Man lernt nie aus. Also ich lerne auch immer, immer wieder neu dazu. Und den Tipp, den ich meistens immer gebe, wenn man mich halt fragt im Speziellen.
Ja, ich würde sagen, ich bekomme auch regelmäßig so die Frage, ja, ich würde gerne mal ein Buch schreiben. Was muss ich denn machen? Soll ich mir auch diese Software kaufen oder irgendwelche äußeren Faktoren? Aber mein Top-Tipp wäre, dass man sich bewusst machen sollte, will ich einfach nur ein Buch schreiben oder will ich schreiben? Weil du musst quasi schreiben wollen. Dass dann am Ende ein Buch rauskommt, das wäre das Gute. Ja, Nebeneffekt ist vielleicht das falsche Wort, aber man muss quasi die Freude am Schreiben haben und da hilft dann kein Quick Fix. Also man muss sich halt leider hinsetzen und schreiben, aber gleichzeitig ist das auch das Schöne, weil ich glaube, viele machen sich, bevor sie überhaupt angefangen haben, voll viele Gedanken, oh, ich werde nie einen Verlag finden, alle werden mein Buch blöd finden, was, wenn ich es nicht fertig kriege? Das muss man irgendwie alles schaffen, auszuschalten und Freude am Prozess zu finden. Und dann kämen bestimmt bei super vielen, die gerne mal in die Richtung gehen würden, mehr raus, als wenn man am Anfang sich schon direkt so viele Sorgen oder Gedanken macht. Und vielleicht 1, 2 liebe Freunde oder Freundinnen aussuchen, denen man vertraut und denen man dann das, was man geschrieben hat, zuspielen kann, weil Feedback einfach super wertvoll ist. Cool, dann sind wir schon am Ende unserer Folge. Wir haben hier die drei Fragen aus der Community beantwortet. Und in der letzten Folge hat Caroline ja aus ihrem Buch vorgelesen. Und heute ist die Michelle dran und liest uns eine kleine Passage aus ihrem ersten Band, Wen immer wir lieben.
Genau, so. Und bevor ich jetzt anfange, eine kleine Passage eben zu lesen, weil ich habe mir überlegt, dass ich nicht ganz von vorne anfange, sondern an einer Stelle, wo meine Hauptperson, die Lina, auf Ben trifft. Und der Umstand ist eben folgendermaßen. In der Geschichte geht es ja darum, dass Lina glaubt, die Bad Boys auf jeden Fall zu erkennen. Und das Problem ist, sie hat eine kleine Schwester. In meinen Büchern geht es ja um drei Schwestern. Und die tappt gerade eindeutig in diese Bad Boy-Falle. Ihrer Meinung nach. Und sie ist unterwegs im Club mit ihren besten Freundinnen, die sie dann auch so ein bisschen hops nehmen, so, ja, ja, genau, ne, so, als ob jetzt alle Klischees immer bestätigt werden. Und dann sagt sie, ganz ehrlich, es gibt verschiedene Stufen und da bin ich ganz sicher und das beweise ich euch. Und dann machen die Mädels sozusagen eine kleine Challenge draus und da fällt ihnen dann der Ben auf, der auch im Club ist und Lina soll dann gleich auf Angriff sozusagen gehen. Sie möchte ja ihr System so ein bisschen beweisen. Und habe ich mir überlegt, ich fange da jetzt gerade an, wo sie gerade mitten in dieser Szene ist und eigentlich gerade schon gegen Ben gestoßen ist und er denkt sich aber, sie ist doch ein bisschen verwirrt. So fange ich jetzt einfach mal an. Also wie gesagt, sie ist schon mit ihm zusammengestoßen und sie redet ein bisschen komische Sachen und er sagt dann irgendwann so, du wolltest also zu mir? Hast mich erst auf Tinder entdeckt, dann hier, rempelst mich jetzt mit Absicht an und jetzt, was willst du mit mir machen, einen verrückten Smalltalk? Sein Grinsen wich einem durchdringenden Blick. Perfekt, er fand mich also interessant. Oder verrückt, wie auch immer. Jedenfalls schien er irgendwas an mir zu finden. Hauptsache Aufmerksamkeit. So lief es doch bei den Stars auch. Alles für den Fame und bei mir alles für die Challenge. Wuhu! Hatte ich gerade ernsthaft Wuhu in meinem Kopf gerufen? Wie peinlich. Nie mehr Aperol. Mit einem Mal rückte er ein Stück näher an mich heran und sofort strömte mir sein Duft in die Nase. Herb und unheimlich gut. Also trinken wir jetzt was zusammen? Du willst es ja scheinbar unbedingt. Mir ein Bier ausgeben oder so. Für einen kurzen Moment hatte er mich aus dem Konzept gebracht. Doch ich wusste, dass es funktionieren würde. Cool bleiben, Lina. Ich zog eine Augenbraue nach oben. Will ich das? Ja, kommt jetzt so rüber. Dabei lag sein Blick noch immer intensiv auf mir. Klar, denkst du, dass das jetzt ja auch klappt? Klappt ja sonst auch immer alles so gut mit deinen Muskeln, der verwegenen Lederjacke und der geheimnisvollen Narbe an deiner Wange? Ja, offensichtlich hat es gereicht, um dich auf einer Dating-App anzufixen, konterte er, sogar mit Super-Like. Ich schmunzelte in mich hinein. Ja, okay, der war gut. Naja, begann ich und biss mir auf die Unterlippe. Immer wieder zog ich leicht mit den Zähnen daran. Das macht ihn sicherlich wild. Naja, was? Naja, da könntest du recht haben. Einen Moment lang sah er mich noch an, bevor er die Hand hob und sie mir reichte. Lina also. Ja, Lina. Ich legte meine Hand in seine und spürte ein sanftes Kribbeln an den Stellen, an denen sich unsere Hände berührten. Nur mal eine Frage am Rande. Ist alles okay, Lina? Hast du irgendwie was genommen? Ruckartig zog ich meine Hand zurück. Was? Wieso? Du redest so wirr. Willst ein Bier mit mir trinken, dann wieder nicht? Und jetzt starrst du mich die ganze Zeit an und was ist das überhaupt da mit deiner Lippe die ganze Zeit? Warum, was soll damit sein? Du kaust dauernd drauf rum, ist das jetzt so eine Art Tick oder sowas? Fragend hob Ben eine Augenbraue. Soll das witzig sein? Also wirklich, das verletzt mich jetzt halt schon. Ich versuchte auch sehr betroffen zu wirken, woraufhin er schnell einen Schritt zurücktrat. Ich setzte noch einen drauf. Wenn ich jetzt wirklich einen Tick hätte, also einen krankhaften, echt jetzt, schon mal was von Diskriminierung gehört? Er runzelt die Stirn. Hast du denn einen Tick? Also den mit der Lippe? Also außer den mit der Lippe und den Koordinationsschwierigkeiten? Nicht witzig. Ja, irgendwie schon. Ein kleines Grinsen huschte über sein Gesicht. Ich sag ja nur, hättest mich ja total treffen können mit dieser Aussage, entgegnete ich schmollend. Okay, ich glaube, du brauchst jetzt wirklich mal eine Pause. Ben machte Anstalten, sich abzuwenden. Ich gehe jetzt. Echt jetzt? Er ließ mich einfach stehen? Mist, so sollte das aber nicht laufen. Schnell hielt ich ihn zurück. Warte, na gut, ich versuche nur sexy zu sein. Er stoppte und sah mich an. Sein Blick verriet mir, dass er mit dieser Antwort nicht gerechnet hatte. Du findest es also sexy, wenn du gegen jemand stößt, wirres Zeug redest, auf der Lippe herumkaust und ihn unbeholfen antatscht? Als wäre es genauso abgelaufen. Ich tatsch dich ja gar nicht an. Ich ging einen Schritt auf ihn zu. Ganz richtig, doch, das hast du vorhin getan. Ben rückte nach. Ganz dicht standen wir plötzlich voreinander. Das wünschst du dir vielleicht, erwiderte ich und tippte dabei mit dem Zeigefinger gegen seine Brust. Er blickte auf meine Hand, die ich sofort wieder wegzog. Das ist also nicht touchen? Nein, das ist nicht touchen, berichtigte ich ihn. Ich hab dich nur angestupst. Ah, entschuldige, du willst mich also anstupsen und sexy schauen. Wenn es dir hilft, bei was auch immer. Also bis dann. Er hob nun wieder die Hand, diesmal zum Abschied. Was sollte ich jetzt tun? Wenn er mich für verschoben hielt, wäre die ganze gesamte Challenge zum Scheitern verurteilt. Ich blickte mich nach Emma und Kathi, meinen Freundinnen, um, deren Gesichter mir verrieten, dass sie das Gleiche dachten wie ich. Sorry, ich bin einfach nervös, gab ich kleinlaut zu und suchte seinen Blick. Das war nicht mal gelogen. Die ganze Sache war ja wirklich etwas verrückt geworden und lief auch in eine total verkehrte Richtung. Ich steckte irgendwie fest. Wenn Netzsein nicht funktionierte, musste ich mir wohl jetzt doch was anderes überlegen. Und außerdem, wenn hier jemand ging, dann ich. Also probierte ich es auf die taffe Schiene. Naja, ich habe versucht trotzdem, sorry nochmal, man sieht sich. Mit diesen Worten wandte ich mich ab und ließ ihn stehen. Hinter mir hörte ich ihn irgendwas murmeln, drehte mich aber nicht mehr zu ihm um. Nach ein paar Schritten siegte jedoch die Neugier in mir. Ich blieb kurz stehen und warf einen Blick über die Schulter zurück. Mein Blick traf seinen. Wuhu, doch noch nicht alles verloren. Ich musste unbedingt mit diesem Wuhu aufhören. In diesem Augenblick schüttelte er grinsend den Kopf. Mist, das sah wirklich nicht so gut aus. Und? Fragte Emma, als ich wieder bei ihrem Kati am Tresen saß. Sah ja echt interessant aus. Stufe 1 erfolgreich absolviert? Sie veräppelten mich eindeutig. Nein, die Antennen sind aktiviert. Der Bad Boy hat mich auf dem Schirm. Check, antwortete ich siegessicher, obwohl ich in diesem Moment alles andere als überzeugt davon war. Ja, das ist nur ein kleiner Auszug. Cool. Es geht halt sehr viel in der Geschichte darum, dass sie sich ein bisschen kappeln und ja, wie es mit der Challenge weitergeht, das erfährt man dann natürlich in der Geschichte an sich. Ja, dann haben wir es ja eigentlich schon für heute wieder. Wir hatten ja jetzt sehr, sehr viele Fragen beantwortet. Ich hoffe, euch hat so viel Spaß gemacht wie uns. Es ist immer schön, wenn man gerade so ein bisschen miteinander plaudern kann. Also mir macht es immer sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch auch.
Ja.
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 Ja. Also Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir haben ja einiges heute wieder über unsere Bücher erzählt. Ich hoffe, es macht euch neugierig auf unsere Reihen. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht zu quatschen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann, ja, hören wir uns ja wieder auf jeden Fall.
Zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Bis dann.
Ihr fandet die Folge einfach unwiderstehlich? Mehr zu den Büchern und Löwe Intens gibt es in der Folgenbeschreibung, bei Instagram oder auf www.löwe-intens.de. Wir freuen uns sehr, wenn ihr vorbeischaut.